ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit dem Schauspieler Benno Fürmann. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Sie haben Ihr erstes Buch geschrieben. Unter Bäumen. Ja. Das erste Buch. Aufregend?
Total aufregend. Immer noch, immer neu. Und das war eine Geburt von, das hört sich fast kitschig an, 9 Monaten Schreibzeit. Und jetzt hat es Wind unter die Flügel bekommen und ich freue mich total über die Reaktionen, die ich bekomme, weil ich wollte ja nicht nur was schreiben, weil ich so einen Mitteilungsdrang habe, sondern ich schreibe ja viel von Verbindung, dass ich finde, dass es in unserer Welt oft daran mangelt, dass wir mit uns selbst nicht wirklich in Verbindung sind mit dem Planeten. Und da von Menschen gespiegelt zu bekommen, dass es sie berührt, dass es sie stimuliert, dass gutiert wird, dass ich keine Moralpredigt halte, weil ich kann ja gar nicht erklären, wie Dinge zu laufen haben. Ich sage nur, so kann es halt nicht weitergehen. Und wie wollen wir leben? Wie kriegen wir das hin mit dem Planeten und mit uns?
Sie sagen auch am Anfang sofort, das ist eigentlich kein Buch, das Antworten liefert. Es gibt hier sehr viel mehr Fragezeichen. Sie haben sie auch gezählt oder zählen lassen, ja, 357 Fragezeichen. Aber es ist ja auch vor allem die Natur, oder? Die Sie sehr beschäftigt. Also auf dem Cover stehen Sie auch sehr lässig, blaues Shirt, Wiese, Wald. Ein absoluter Waldmensch, Naturmensch?
Schon. Ich merke, dass es mir jedes Mal besser geht, wenn ich mich der Natur aussetze, wenn ich mich den Elementen aussetze. Manchmal ist es kalt, manchmal eisig. Ich bin gerne im Gebirge unterwegs. Manchmal ist es lieblich schön, wie jetzt im Frühling. Aber es ist immer eine Erfahrung, die mich gefühlt ein bisschen tiefer in mich selber sinken lässt. Und daran glaube ich. Deshalb suche ich das so häufig wie möglich, weil ich glaube, je mehr wir uns mit der Natur verbinden, desto tiefer verbinden wir uns auch mit uns.
Und Sie haben Ihren ersten Baum gepflanzt?
Ja, mehrere gleich. Lärchen. Bergwaldprojekt nennt sich das. Da gehen Laien in den Wald und lernen unter Anleitung von Förstern, wie der Wald funktioniert. Ich habe gezeltet im Wald. Ich bin mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern abends dann in den kalten Walchensee in den bayerischen Alpen gesprungen. Und tagsüber haben wir gefällt, gerodet, gepflanzt. Also gerodet aus dem Fall, weil wir teilweise Bäume begünstigen müssen, die von schneller wachsenden Bäumen das Licht weggenommen bekommen. Und der Kampf um Licht ist halt das, was im Wald dann in Zeitlupentempo stattfindet. Dadurch, dass der Mensch schon so viel eingegriffen hat in den Wald, müssen wir das in Bezug auf Fitmachung für die klimatische Erwärmung leider auch weiterhin tun. Und das war so eine zutiefst, wahrsten Sinne des Wortes, verbindende und erdende Erfahrung. Einfach so ein bisschen schlauer und so ein bisschen verbundener und so ein bisschen wissender aus dem Wald rauszugehen, als man vor einer Woche reingegangen ist.
Und wenn Sie dann da hinkommen, sind Sie dann ja einfach der Benno? Oder ist dann schon so ein bisschen, oh, der Benno Fürmann, der Schauspieler, ist jetzt bei uns?
Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Der eine schaut so, der andere so. Ich bin ja kein Superstar, da wird mich ja jeder kennen. Viele Leute kennen mich, viele auch nicht, gefühlt. Und von den Leuten, die mich erkennen, da gibt's ja dann auch immer unterschiedliche Spielweisen. Also gerade Männer tun dann mal so, als würden sie einen nicht kennen, obwohl ich genau das Flackern in den Augen sehe, machen die dann so einen auf cool, weil die dann irgendwie, der soll sich nicht einbilden, dass er hier eine Sonderrolle spielen kann. Es wird dann ganz besonders interessant, wenn die Freundin dann strahlt, weil sie erkennt. Ich finde es natürlich am entspanntesten, wenn Leute natürlich damit umgehen und fragen, sag mal, du bist doch. Und dann kann man sagen, ja. Und im Wald spielt es dann halt sowieso sehr schnell keine Rolle mehr.
Und als jemand, der so gerne reist, also einmal beruflich bedingt oft reisen muss, aber es auch privat sehr gerne macht, das wird ja in dem Buch deutlich, ja, der Weltenbummler. Wie ist das mit Langstreckenflügen heute?
Auf gut Deutsch ist das richtig scheiße, weil ich natürlich bei mir selber anfangen muss, wenn ich von einer gesünderen Welt rede. Früher war mein Rhythmus, einen Film zu drehen, in ein Land aufzubrechen, was ich noch nicht kannte. Ich habe mir keinen Kopf gemacht in den 90ern, in den 80ern. Mittlerweile ist das anders. Ich habe das drastisch reduziert, aber im Bergwaldprojekt habe ich Menschen kennengelernt, denen wäre auch das noch zu viel. Also der linke Oberförster, der ist noch nie in seinem Leben geflogen. Ich so, wie, du bist noch nie geflogen? Er so, ich finde es falsch. Und ich habe mich so geschämt. Ich war der Mann mit der befleckten Weste, also mit der richtig dreckigen Weste vor ihm. So viele Bäume kriege ich in meinem Leben nicht gepflanzt, um das zu kompensieren. Aber ich glaube nicht an alles richtig machen. Das geht nicht, sondern ich glaube daran, Verantwortung zu übernehmen. Jeder Einzelne von uns für sein Handeln. Und das ist nicht eine Schablone, die für uns alle passt.
In Ihrem Buch steht vorne auf der ersten Seite sofort für Zoe. Ihre Tochter.
Ja.
Ja. Wie alt ist sie jetzt? 20?
20.
Studiert im
Politik,
Ausland.
Ja.
War sie eine der ersten Leserinnen?
Sie war die erste. Ja, das habe ich schon irgendwie. Ist mein einziges Kind und das ist, das wissen ja alle Eltern, dass da eine sehr große Liebe am Wirken ist. Wasser fließt den Berg runter, nicht hoch. Und insofern war das Ehrensache und auch, ich benenne sie ja da auch. Ich schreibe ja auch darüber, wie es mich als Vater genervt hat, wenn ich irgendwie mich dabei ertappt habe, dass ich die Augen rolle, weil mein Kind I schreit, wo ich doch irgendwie eigentlich gehofft habe, dass sie Natur ist, die Natur entdeckt. Aber es ist natürlich total naiv gewesen.
Naja, es gibt auch die Szenen, wo sie beide I schreien, ja? Also in New York, die Kakerlake in ihrem Bett.
Ja, da habe ich nicht I geschrien, sondern da war ich eher so ein bisschen männermäßig. Vielleicht würden wir I schreien und wir haben uns das einfach abtrainiert. Aber ich bin einfach hochgeschossen, als eine riesen Kakerlake, also Taschenmesser groß, über meinen Körper geflitzt ist und hab die dann irgendwie totgehauen und schnell in die Hand genommen. Meine Tochter war natürlich wie ein geölter Blitz aus dem Bett. Und Papa, was ist das? Was ist das? Ich so, nichts. Da ist was. Ich war so ein ganz schlechter Zauberer in dem Moment. Der hat versucht, das verschwinden zu lassen. Hat aber natürlich überhaupt nicht geklappt. Insofern waren wir beide I. Aber am Anfang war das, habe ich öfter gedacht, Mann, ich hätte lieber, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein kleines Hippie-Mädchen, so ein Dschungelkind. Meine Tochter ist so ein Stadtmensch. Und ist
Berlin?
Das, ja, Berlin. Ich bin ja selber auch ein Zentralheizungskind, aber ich war damals mit den Falken unterwegs und ich habe das irgendwie immer geliebt, mit meiner Mutter an so abgefahrene Orte zu reisen. Meine Mutter war die war weit bereist. Ich glaube, von der habe ich dieses Gen so ein bisschen. Und meine Tochter war dann ich habe mir dann einfach die Fragen gestellt, was ist ein Mädchen und was ist ein Junge und was ist denn da soziale Prägung, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, immer noch teilweise, wo der Sohn von einem Freund, der möchte dann einen rosa Schulranzen und der möchte zum Fasching als Fee gehen, was ich voll süß finde, weil sein Vater ist Boxer und so eine richtige Kante, Vater kommt aus dem Kongo und der Sohn, es hat irgendwie eine ganz andere, ganz klare Ausrichtung und dann hast du da Verkäuferinnen, die sagen, nee, das ist doch keine Jungsfarbe, schau mal, der ist doch schön. Und das bringt mich zur Weißglut, wenn kleine Menschen daran gehindert werden, sich selbst zu entwickeln und wir Konventionen über die stülpen. Und so war es mit meiner Tochter wahrscheinlich auch, so ein bisschen der Wunsch, als wäre irgendein Kind die ganze Zeit dankbar für die Mannigfaltigkeit der Schöpfung und alles ist schön und wir sind die lebendige Natur, die Natur entdeckt. Natürlich nicht. Manche Sachen sind einfach müssen sie auch sein, damit wir andere Sachen wieder schön finden können. Das nennt man Dualismus, glaube ich.
Motten, Fliegen, Mücken,
ekelhaft.
Ameisen.
Ekelhaft. Ameisen sind noch die coolsten von denen, weil die heben dann wenigstens so das Hundertfache ihres Körpergewichts. Die bewundere ich. Aber Wespen in ihren kranken, nervtötenden Zickzackflügen gehen mir so auf die, was sage ich jetzt? Ich will, die gehen mir wirklich auf die Nerven. Motten, da kriege ich Schnappatmung, weil die gehen ja immer an die guten Stücke. Die gehen ja nicht an den Schrott, den du zu Hause hängen hast, sondern die Sachen, die du oft trägst, da ist dann das ein oder andere Schweißkristall dran und das steuern die gezielt an. In jeder Wohnung, in der ich gewohnt habe, waren irgendwelche staubigen Flecken an den Wänden. Weil ich liebe die Natur. Ich bin teilweise ein Neo-Hippie, aber bei Motten.
Es gibt Grenzen.
Da knallt's sofort.
Sie beschreiben Ihre Kindheit im Buch. Ja, so ein bisschen zwischen Berlin und Bullerbü.
Yeah.
Also ein Dorf bei Bonn im Siebengebirge. Das war die Familie der Mutter, die da gelebt hat.
Ja. Yeah.
Und dann haben sie Spieleabende gemacht und
ja,
da auch so die ersten Erfahrungen in der Natur. Das hat wirklich was von Bullerbü, wenn man es so liest.
Total. Das war so ein kleines, überschaubares Dorf und dann ging es den Hang runter in den Wald und da haben wir die Frösche über die Straße getragen. den Bussard angefüttert. Man konnte sein Fahrrad unangeschlossen stehen lassen. Aus der Backstube von meinem Opa hat's gerochen nach frisch gebackenem. Zu Weihnachten haben die mir nach Berlin dann immer einen Stollen und meine Tante hat mir so einen Norweger-Pulli gestrickt, also total süß. Und dieser Kontakt hat auch nach dem Tod von meiner Mutter, die leider gestorben ist, als ich 7 war, gehalten. Und dann waren diese Besuche später alleine. Da bin ich dann zum ersten Mal so mit 9 oder so, oder vielleicht war ich 10, alleine mit dem Zug durch die damalige DDR bis nach Bonn gefahren, wo die mich dann abgeholt haben. Mein Cousin ist im gleichen Alter, dann habe ich noch einen Jüngeren, der ist 2 Jahre jünger. Und das war immer toll, weil das so eine überschaubarere Welt war als Berlin, so mit der Natur verbunden. Berlin war immer Asphalt und Straßen und Betrunkene und irgendwie Autogehupe und Demonstrationen. Und da war so leise, so schön. Und diese Liebe zur Stille, die ist über die Jahre immer größer geworden. Wer sich vielleicht auch ohne Bullabü, Niederholthof heißt das Dorf, aber vielleicht hat das auch den Samen gesetzt, wer weiß.
Ihre Eltern haben sich früh getrennt. Ihre Mutter ist gestorben, da waren sie 7.
Ja.
Ihr Vater dann, da waren sie 15, an Krebs gestorben. Sie als Einzelkind, ja, und dann wirklich so ein früher Abschied. Sie haben einiges geschultert.
Ja, in der Tat. Das ist die eigene Vita, kennt ja dann nur den theoretischen Vergleich. Ich habe ja nie ein anderes Leben gelebt. Insofern hatte ich ja keine Referenz, sondern kannte nur die theoretischen Bemerkungen von anderen Menschen, dass sie das erstaunlich finden, wie gesund ich aus der Geschichte rausgekommen bin. Ich weiß aber auch, was es mich gekostet hat und wie schrecklich das ist für ein 7-jähriges Kind, wenn du die Nachricht erfährst, dass du deine Mutter nie mehr sehen wirst. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt.
Und dann mit 15, ja, war der Kern weg. Die Säulen waren weg. Hm. Wo sind Sie dann hin?
Mein Vater hat dann nochmal geheiratet. Die haben sich ja getrennt und dann war ich die Wochenenden bei meinem Vater. Als meine Mutter gestorben ist, bin ich zu meinem Vater. Da habe ich dann mit ihm gewohnt, bis ich 10 war. Dann hat er neu geheiratet und mit meiner Stiefmutter, das hört sich immer so böse an, die kam aber auch wirklich nicht gut klar. Ich habe dann nach dem Tod meines Vaters 1,5 Jahre, glaube ich, mit ihr gewohnt, aber das war dann eher so ein nebeneinander herwohnen. Sie hat dann 1-2 Mal versucht, mir zu sagen, ich soll mich mal wieder dran erinnern, dass ich erst 15 bin, wenn ich dann morgens um 4 Uhr früh nach Hause kam, Schule geschwänzt habe und so weiter. Aber die war dazu gar nicht in der Position, also weil sie für mich nie eine Mutter war. Insofern war das eher so eine kleine ungleiche WG. Da bin ich ja auch wiederholt sitzen geblieben und dann hat meine Oma mit meiner Tante ein Komplott geschmiedet und die haben mich aufs Internat verfrachtet. Verstehe ich heute. Damals fand ich es natürlich voll scheiße. Das war dann wieder an dieser Ecke da bei Niederholthof und das fand ich natürlich als Berliner so dermaßen uncool, abgesehen davon, dass in mir ein emotionales Tohuwabohu war, jetzt vor 2 Jahren auch noch mein Vater gestorben und dann war das auch eine spannende Zeit für mich, wo ich dann aus dem Kontext von Berlin auch viele Spaziergänge allein unternommen habe und dann irgendwie mich so ein bisschen ausgerichtet habe aufs Leben und da kam dann halt auch so die Schauspielerei und dann kam ja mit 19 schon die ersten Filme und mit 20 bin ich dann nach New York abgehauen.
Sie haben aber, bevor das mit der Schauspielerei so richtig losging, interessante Jobs gehabt und zwar eine ganze Reihe, ja? Also ein Abräumer, also das ist der in Kneipen nur die Gläser einsammeln darf, der darf nicht kassieren.
Nee, der kriegt auch ab und zu mal, wenn eine Frau ganz besonders süß findet, mal 2 Mark zugesteckt. Das habe ich auch schon erlebt. Oder einen Schein. Das ist eigentlich ein trinkgeldloser, ist die unterste Stufe im Barbetrieb. Also Gläser abräumen, wegbringen, neue Gläser abräumen. Das fand ich so unglamourös, dass ich mir des Öfteren mal ein Taxi geleistet habe in die Bar. Das heißt, mein ganzer Verdienst war mit der Taxi. Da war ich immer schon ganz gut als Geldvernichtungsmaschine. Da kam ich irgendwie breitbeinig an und bin dann wieder schmalbeinig raus und mit der U-Bahn nach Hause.
Gerüstbauer, Kulissenschieber, Türsteher. Türsteher ist auch was für Breitbeinige.
Auch breitbeinig, aber ich war eigentlich der kleine Hosenscheißer, der 19-Jährige, der irgendwie so, ich bin ja nach dem Tod von meinem Vater einfach sehr viel ausgegangen und mochte irgendwie den Zauber und die Helligkeit der Nacht und das Versprechen und den Alkohol und das Eintauchen in eine Welt, die aus Frauen, Musik und irgendwie fernab der Probleme irgendwie einem eine Pause gibt vom Alltag. So, da war ich dann sozusagen derjenige, der dafür zuständig war, zu selektieren, wer ist denn gut für den Club.
Weil also Sie waren nicht drin und haben rausgeschmissen, sondern Sie standen davor und haben eingelassen.
Ich hab gesagt, ja, nein, ja, nein. Ich wusste genau, was mein Chef wollte und wusste ja, was ich selber cool finde.
Das Publikum können wir uns gerade vorstellen, ja.
Ja, ich habe eine harte Tür gemacht, aber dadurch habe ich mir natürlich auch Ärger eingehandelt, weil die Prolls, die ich nicht reinlasse, die wollen mir natürlich aufs Maul hauen, jetzt mal auf gut Deutsch. Und die schweren Jungs, die ich hinter mir hatte, wenn die auf der Toilette waren, dann war ich halt selber dran. Und irgendwann dachte ich, als ich wieder mal mit zwei blauen Augen aufgewacht bin, und damit meine ich nicht meine Augenfarbe, sondern die Ringe drumherum, aussah wie Zorro, für 150 Mark die Nacht, das ist mir irgendwie zu blöde. Und dann habe ich die Kasse gemacht, so ein halbes Jahr später, und mein Chef hat aber alle Leute eingeladen, hat immer gesagt, ihr kommt, du zahlt nichts, sagt an der Tür Bescheid, dass ihr zu mir wollt. Zu mir hat er aber immer gesagt, alle zahlen. Die sagen alle, die wollen zu mir, aber jeder Einzelne zahlt. Und dieser sonst sehr nette Typ aus Suriname hat mich zur Weißglut gebracht, weil ich war da vorne immer derjenige, der gesagt, du zahlst, ein Zehner pro Nase. Nein, ich will zu Emilio. Ich so, jeder zahlt. Nein, ich zahle nicht. Doch, du zahlst. Bang, bang, flogen schon wieder die Fäuste. Also das war eine sehr anstrengende Zeit, aber es war natürlich auch eine sehr interessante Zeit für meinen späteren Beruf, die Schauspielerei, weil nachts sind alle Katzen grau. Du lernst viele Paradiesvögel kennen, du lernst viele Menschen kennen, die alkoholisiert dann anfangen, die Wahrheit zu sprechen und sich hinter die Fassade schauen lassen. Ich habe sehr viele Begegnungen natürlich mit dem anderen Geschlecht gehabt. Also es war wunderbar und gleichzeitig irre anstrengend.
Wie hat das mit der Schauspielerei dann angefangen?
Ich habe in der Schule Theater gespielt, immer wieder, und fand das immer einen spannenden Aggregatzustand, weil ich als Kind eines Deutschlehrers auch immer sehr sprachaffin war und immer gerne gelesen habe. Und das Wort zum Leben zu erwecken, nichts anderes ist ja eigentlich Schauspielerei, gemischt oder angereichert durch so eine gehörige Portion Adrenalin, weil man auf der Schulaula steht, das war schon gut. Also die Hälfte des Textes vergessen, aber trotzdem den Applaus genießen und irgendwie mit wackeligen Knien dann wieder bei deinen Kumpels zu stehen und zu denken, wow, was war denn da? Das war spannend gerade. Das hat mich gezogen. Und gleichzeitig war ja dann bei mir so viel los, auch emotional durch das Familiäre. Und selbst hätte ich meine Eltern nicht verloren, reicht ja für einen normalen Menschen auch die Pubertät. Und was da an Hormonen durch den Körper flitzt und was da an Neuausrichtung aus das Leben auf das Leben stattfindet, um irgendwie einen ins Ungleichgewicht zu stürzen. Und ja, diese ganze Melange hat einfach, ich wollte gesehen werden und ich hatte einen Bauch voller Gefühle und dachte, das muss doch zu gebrauchen sein, was ich hier anzubieten habe.
Aber dann ist es natürlich ein Schritt von der Schulaula zur Lee Strasberg Schule in New York.
Na, erstmal kamen drei Filme. Erstmal habe ich drei Filme gedreht, bin auf Castings gerannt, hatte da viel Glück, dass irgendwie meine Nase gefallen hat oder gepasst hat. Mein erster Filmjob waren drei Drehtage, wo ich eigentlich nur bewusstlos in der Ecke hängen musste, so als Junkie. Hatte einen Satz, den habe ich dann fünfmal hintereinander verkackt. Und immer wieder
muss. Ja, der muss sitzen, wenn man nur einen hat.
Ich kann ihn jetzt auch. Bei der scheiß Karre ist der Keilriemen auch noch gerissen. Aber das war damals eine schwere Geburt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe drei Filme gedreht, habe mich dann das erste Mal selber gesehen und fand das überhaupt nicht gut. Aber ich war auch nicht bereit, dass ich jetzt sage, ich habe überhaupt kein Talent. Also ich habe an Resttalent geglaubt. Ich wollte bloß einfach trainieren. Und das Brutale ist ja, ich habe trainiert, in einem professionellen Umfeld am Anfang. Also gleich eine Kamera auf sich gerichtet zu haben, zu wissen, man muss jetzt liefern, weil man wird dafür bezahlt, wenn damals auch sehr spärlich, ist ja was anderes als wir stehen auf einer Bühne auf der Schauspielschule und wir sind hier, um zu scheitern, weil Kunst ist der Mut, gnadenlos zu scheitern. Dadurch, dass man sich hohe Ziele setzt und das kann richtig funktionieren, du kannst aber auch richtig auf die Schnauze fallen. Und das war dann, dafür war Amerika toll. Mich einer anderen Kultur auszusetzen, wegzugehen aus Berlin, mit 20 so ein bisschen zu wissen, wohin ich will, oder ziemlich genau zu wissen, wohin ich will, das hat mir viel Kraft gegeben. Da konnte ich mich halt auf der Bühne austoben.
Und auf Englisch.
Und auf Englisch. Das war herausfordernd, natürlich. Ich hatte Schulenglisch drauf und dann ganze Szenen auf Englisch zu spielen. Ich hasse auch immer noch den Typen, der das TH erfunden hat. Ja, The Man in the Red Car. Die Zunge würde ich so gerne einfach nicht zwischen meine Zähne stecken müssen. Und das war dann gerade bei schnellen, aufgeregten Szenen, wenn man emotional spielt, wenn man emotional wird. Ich habe mir so oft die Zunge verrenkt und dann wurde es besser und besser und besser. Und ich habe natürlich irre viel gelernt in der Zeit. Szenen auswendig lernen, zu übersetzen, an der Aussprache zu feilen. Das war gut. Die einzige Klasse, die ich regelmäßig geschwänzt habe, war die Gesangsklasse. Da hatten wir schwarze Mädchen aus Harlem und der Bronx und die haben sich dahin, die haben Gospel gesungen. Und ich war so klein mit Hut. Ich bin sofort ein Rauchen gegangen und das Ganze für 60 Minuten. Das war eine sehr lange Zigarette, die ich mir gegönnt habe. Der Ansatz der Schule ist ja, ich lerne etwas, was ich noch nicht kann. Ich bin ja nicht da, um etwas zu können. Aber das habe ich in dem Moment nicht beinhalten können.
Das hat mich eingeschüchtert.
Gucken wir mal auf die Monsterserie, die gerade läuft. Babylon Berlin. 3 Staffeln sind schon gelaufen im ersten. Die 4. Staffel kommt dann im Herbst. Und ja, Mord, Lust, Drogen, Wahnsinn, Nationalsozialismus, 20er, 30er Jahre in Berlin, Weimarer Republik. Und Sie sind da Oberst Günther Wendt, Regierungsrat.
Chef der politischen Polizei, Unterstützer der Schwarzen Reichswehr.
Und wie würden Sie ihn beschreiben? Er ist eigentlich der Böse, aber er hat so seine Momente.
Er hat so seine Momente.
Ja, wo man durchaus einen Funken Mitgefühl hat oder nicht so richtig weiß, in welche Richtung er geht.
Günther Wendt ist zielgerichtet und dabei wahnsinnig kompromisslos. Das Ganze aber nicht aus Lust an der Schandtat, sondern einem höheren politischen Ziel verschrieben. Insofern ist er eine harte Sau, aber wie es mit harten Säuen so ist, da ist ein ganz zarter Kern bei jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, heute ist es leichter, ein weicher Mann zu sein, als zwischen den Kriegen aus Preußen kommend, wo alles, was gerade der Mann gelernt hat, Frauen aber auch, Haltung war zu jeder Zeit.
Es ist eine Produktion, im Grunde ist es Kino fürs Fernsehen. Merkt man das als Schauspieler? Das ist hier gigantisch, ich habe hier ganz andere Bedingungen.
Ja, klar merkst du das. Also es ist ja ein Unterschied, ob du irgendwie einen Aufenthaltsraum hast und dich vernünftig umziehen kannst oder ob du dich zu viert in einen kleinen Kabuff zwängst und es ist kalt und die Heizung funktioniert nicht und so weiter. Das merkst du, dann ist es natürlich toll, wenn du an ein großes Filmset, an ein historisches Filmset trittst. Du hast dich umgezogen, du bist auf 20er Jahre gestylt, ich habe meine Narbe angeklebt, ich weiß, wo ich hin will in der Szene und dann kommst du um die Ecke vom Maskenmobil und kommst an den erleuchteten Drehort und 100 Statisten stehen da und du bist auf einmal in den 20ern und das ist bei Babylon Berlin schon ganz schön toll.
Sie müssen da reiten als Oberst Wendt. Können Sie das oder hat man Sie da festgetackert?
Ich habe gesagt, ich spiele die Rolle nur, wenn ich das, was ich am besten kann, auch in dieser Serie leben darf, die Reiterei. Nein, ich erzähle Quatsch. Ich bin immer wieder für Filme geritten. Ich bin dann mit meiner Tochter geritten, weil die habe ich immer geködert. Ich wollte immer, dass die Klavier spielt. Und da war ich so ein bisschen streng und wollte aber nicht der strenge Vater sein. Da habe ich gesagt, pass auf, Engel, wenn du jetzt hier deine halbe Stunde übst, dann gehen wir am Wochenende reiten. Haben wir einen Deal? Ja. Und dann bin ich halt mitreiten gegangen, weil ich dachte, ist ja für mich auch gut, wenn ich da nicht ganz einroste. Und finde Reiten toll, weil es so ein bisschen wie ein Tanz mit einer Frau ist, also im klassischen Paartanz, wo der Mann ja führt, so bist du ja auch der Impulsgeber im Sattel. Du musst in Kontrolle sein und du weißt nie, mit wem du es jetzt zu tun hast. Mal passt es nicht. Also Reiten ist bei mir etwas, was ich auf jeden Fall immer trainieren muss und mich freue, wenn es klappt. Ich bin zum Beispiel in der dritten Staffel Babylon Berlin, finde ich, besser geritten als in der vierten. Weil es ein anderes Pferd war und ich auch nicht so gut war.
Sie müssen sogar einen Hasen häuten.
Ja.
Schwierig, oder?
Man braucht mehr Kraft, als es im Fernsehen immer so aussieht oder auf der Leinwand.
Und auch Überwindung?
Nee, da bin ich relativ handfest. Der war ja schon tot. Hätte ich ihn jetzt töten müssen, dann hätte es mir sicherlich mehr ausgemacht, weil das war auch ein großes Tier. Also es war jetzt kein kleines Kaninchen, sondern das war schon so ein 60 Zentimeter Oschi. Oder vielleicht auch nur 50. Und die Schnitte müssen präzise gesetzt werden. Aber nach 3 gehäuteten Hasen hat mir das auch gereicht. Und ich habe so einen sehr guten Freund, der ist Afghane. Der hat uns dann abends, haben wir einen tollen Rotwein aufgemacht, noch 4 Freunde eingeladen und haben dann Hase mit Bohnen und eine Menge Thymian gegessen. Oder war es Rosmarin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine sehr fleischhaltige Zeit.
Und es wird ja in dieser Serie geraucht ohne Ende.
Ja.
Irre.
Ja. Und das Abgefahrene ist ja, dass ich früher geraucht habe. Ich habe zur Geburt meiner Tochter aufgehört. Und dann habe ich 3 Jahre später aber wieder angefangen, weil ich dachte, ich bin drüber, so gelegenheitsrauchermäßig. Und dann habe ich aber ein halbes Jahr später gemerkt, ich lüge mir in die Tasche. Eigentlich rauche ich nur tagsüber nicht, aber ich rauche jeden Abend. Und wenn ich dann einen Wein getrunken habe, dann hat sich das total potenziert. Und dann habe ich aufgehört. Und im Film schaffe ich es natürlich nicht, Zigaretten zu rauchen, weil dann würde ich einen totalen Herzkasper kriegen. Weil wir drehen die Szene ja nicht nur einmal, sondern wir drehen die Totale, dann drehen wir die Halbnahe, dann drehen wir den Close-Up und dann verspricht sich dein Kollege oder ich verspreche mich oder was auch immer und schwuppdiwupp wieder alles auf A und wieder eine neue Zigarette in den Mund und so weiter. Das heißt, du bist für so eine Szene, wo man raucht, steckst du dir vielleicht 80 Zigaretten an, über ein paar Stunden verteilt. Trotzdem es keine Nikotinzigaretten sind, habe ich Momente gehabt, wo ich gesagt habe, Leute, Cut, ich brauche eine kurze Pause. Ich zittere, mein System ist hier komplett überlastet. Ich verstehe es nicht wirklich, weil Nikotin kann es ja nicht sein. Wie kannst du von Kräuterrauch einen Tattermann kriegen? Hat sich mir nie erschlossen, habe ich aber erlebt.
Ich würde gerne über 2 erste Male sprechen, die Sie in Ihrem Buch Unter Bäumen beschreiben. Mhm. Und zwar Kontaktaufnahme mit einem Mädchen, mit der schönen Johanna. Yeah. Sie waren bei den Falken, Kinder- und Jugendverband, raus aus Berlin, ihre Gruppe Lila Wolke.
Yes.
Ja, und sie versuchen, an die schöne Johanna ranzukommen mit einer toten Maus. Ich meine, was hat sie da geritten?
10-jähriger Junge ist das irgendwie. Das sind ganz einfache Gedankengänge. Ich lege die Maus rein, sie wird vor Schreck quietschen und ich komme dann und rette sie. Und genau so war's. Dann habe ich die schöne Johanna in Berlin besucht, weil wir dadurch in Kontakt kamen. Da war ich so beeindruckt, weil ich bin ja in Kreuzberg aufgewachsen und Johanna hat in Berlin in Zehlendorf war und ist so die im Verhältnis zu Kreuzberg die reichen Gegend gewesen und das ist immer noch. Die hatten dann so ein Haus mit Sauna. Das habe ich zum ersten Mal in einem Privathaus gesehen. Also war die Idee gar nicht so blöde, weil die hat ja total funktioniert.
Okay, ich habe beim Lesen gedacht, was glaubt er, was er mit einer toten Maus im Schlafsack bei einem Mädchen erreichen will?
Der Retter sein.
Ja, das war mir nicht klar.
Ganz easy, ganz einfacher Gedankengang, ganz einfache Synapsenverlinkung.
Okay, das andere erste Mal, die Meditation im Schweigekloster. Vor 20 Jahren, beschreiben Sie es, waren Sie zum ersten Mal in einem Schweigekloster in Indien und da ging es um Meditation. Das Programm 10 Tage, 10 Stunden täglich.
Ja, das war hart. Also ich finde Schweigen, ich habe ja auch viele Reisen alleine gemacht, gar nicht so schwierig, weil irgendwann wird es immer stiller und das empfinde ich eigentlich als schön. Wenn ich weiß, ich kann auch irgendwann wieder reden. Aber mit dem Sitzen ist das so eine Sache. Ich bin von der Gelenkigkeit. Früher beim Kickboxen und so weiter habe ich meine Beine immer ziemlich hoch bekommen. Aber in Bezug auf Flexibilität im unteren Rücken, Hüftbereich, so dass ich in den Lotussitz kommen würde.
Alle, die Yoga machen oder Stretching, wissen jetzt genau, wovon sie reden.
Das fällt mir einfach, ist mir immer extrem schwer gefallen. Und in Indien war das ja so, dass man sich bereit erklärt hat, 10 Tage nicht zu sprechen, den Blick gesenkt zu halten, alles, was wir haben an Schreibutensilien, Büchern, Musik, Handy und so weiter abgeben. Also du hast dich, dein Bett, deine Zahnbürste, dein Meditationskissen, that's it. Bei äußerst dringenden Fragen durfte man das Schweigen brechen. Und nach 4 Tagen auf diesem Kissen hat mein Rückgrat gebrannt wie Feuer. Und ich bin zum Meister und habe gesagt, I need another cushion or I have to lean against the wall because my back is killing me. Also, you will succeed. Ich so, no, I won't. I'm in severe pain. If you don't give me a cushion, if you don't allow me to lean against the wall, I'm going to jump the fence.
Also Sie haben den Meister gefragt, ob Sie ein anderes Kissen haben möchten
oder ob
und
ich
sich
mich
gegen die Wand anlehnen können.
Oder ob ich mich anlehnen kann. Er so, nein, du wirst das schaffen. Ich so, nein, ich werde, wenn Sie es mir nicht erlauben, springe ich hier jetzt über den Zaun. Und hat er mir tief in die Augen geschaut und hat er gesagt auf Englisch, you're a strong man. I can see this in your eyes. You will succeed. Und er hat mich durch, also du bist ein starker Mann. Das kann ich in deinen Augen sehen. Du schaffst das. Und er hat mich auf eine ganz einfache Art bei meinem Stolz gekitzelt. Weil natürlich will ich der starke Mann sein, der auch das schafft. Und es wurden die 10 härtesten Tage meines Lebens. Einfach nur zu sitzen war wesentlich schmerzhafter, weil der Schmerz so fein ist, dann in den ganzen Körper ausstrahlt. Eine Stunde Meditation sein kann wie 3 Jahre der Qual. Der Gong zum Ende der Stunde ist dann so wie der Kerkermeister dann die Folter beendet und man ist dann erlöst. Man darf sich wieder bewegen. Das war so unglaublich, diese letzten 4-5 Minuten, wo man dann auch immer auf die Uhr guckt, obwohl man ja den Blick geschlossen halten soll. Es war wirklich krass. Als diese 10 Tage dann beendet waren, durfte man wieder reden. Leute haben angefangen zu schnattern. Ich hatte überhaupt kein Bedürfnis zu reden. Mir sind einfach nur still die Tränen runtergelaufen aus Erleichterung, dass diese Tortur jetzt vorbei ist. Ich habe letztes und vorletztes Jahr eine Woche jeweils bin ich ins Schweigen gegangen. Mittlerweile sitze ich aber auch anders.
Und in einem Stuhl mit Lehnen.
Ja, genau. Und eine Fernbedienung und ein Glas Barolo in der Hand. Ich meditiere jetzt anders. Nein, ich sitze jetzt, ich glaube, der heißt Fersenhocksitz oder so. Fersensitz heißt der. Also wenn man das Kissen zwischen den Beinen hat, man sitzt aber quasi auf den Unterschenkeln. Und mein Rücken macht eine gerade Linie und das kann ich stundenlang machen, ohne dass da Schmerzen kommen. Dafür, ja, ist das einfach die wesentlich bessere Ausrichtung.
Bei all Ihren Filmen fällt auf, es sind auch immer wieder Kinder- und Jugendfilme dabei. Hm. Ja, also Wilde Hühner, Tom Sawyer, Pünktchen und Anton. Hm. Oder jetzt auch gerade der gestiefelte Kater, ja, den Sie zumindest synchronisieren aus der Shrek-Reihe. Hm. Ist das einfach ein großer Spaß?
Ja, total. Für einen Kinderfilm musst du natürlich vereinfachen. Also die Frage, die meine Tochter mir immer gestellt hat, da hat sie immer gefragt, ist der böse? Papa, ist der böse? Also man will als Kind immer ganz genau wissen, wer ist hier gefährlich? Ich will das klar wissen, damit ich mich ausrichten kann. Das ist eine andere Art des Spiels, wo du natürlich total in die Vollen gehen kannst. Also das Räuber Hotzenplotz kannst du mit den Augen rollen und und das macht dann natürlich auch Spaß. Gleichzeitig finde ich es natürlich toll, was ist toller als Kindern was zu schenken, zu helfen, den Kompass fürs Leben so ein bisschen zu justieren.
Ich hatte wunderbare Augenblicke mit meinen Patenkindern, Pünktchen und Anton. Mhm. Sie sind Carlos. Mhm. der sympathische, völlig untalentierte Einbrecher,
yeah,
der dann in die Villa von Pünktchen einbricht und yeah, die dicke Bertha, die Haushälterin,
yeah,
haut ihnen eins mit der Bratpfanne Doing über den Schädel.
Yeah.
Ich weiß nicht, wie oft ich wieder zurücksetzen musste. Lass noch mal die Szene gucken, ja.
Sowas kannst du halt in einem Kinderfilm machen. Ich bin ja dann auch auf Flummis ausgerutscht und habe die Mehlkleie über den Kopf geschüttet bekommen. Was übrigens, kleiner Funfact am Rande, da haben die richtig, da war ich richtig wütend danach, weil ich hatte diese, das war Mehlkleie, also das war Mehl, weil es so im Drehbuch stand, Mehl angerührt mit Wasser. Und das wird mir dann als Einbrecher, gibt's dann diese Schnurvorrichtung und während ich die Tür öffne, haut's mir dann halt diese Mehlschüssel über den Kopf. Das kriegst du ja nicht raus. Das ist ja Kleie, das ist so dermaßen, die Beleuchter waren schon zu Hause. Ich stand immer noch am Drehort unter der Dusche und habe gekämmt und gekämmt. Ich glaube, das war der Anfang meiner Glatze, die jetzt so langsam immer mehr Raum einnimmt. Es war krass. Aber ja, Kinderfilme sind eine große Freude und irgendwie haben die auch, wenn die gut gemacht sind, so eine lange Haltbarkeit. Also die begegnen dir immer wieder und mich freut es total, wenn jetzt Erwachsene mir sagen, ey, du warst so eine wichtige Kindheitsbegleitung für mich. Das finde ich toll.
Aber man sieht eben da auch, wie lange Sie schon im Geschäft sind. Kennen Sie das trotzdem immer noch, wenn dann mal eine Zeit lang nichts kommt? So Existenzängste?
Total.
Auch eine Unsicherheit?
Ja, total. Also ich spiele jetzt auch andere Rollen als in meinen 20ern, wo ich so der Sturm- und Drang-Typ war. Ich kenne das Gefühl, dass das Telefon auch mal nicht klingelt mittlerweile und mir zwischendurch die Zukunftsängste reinkriechen. Das ist Jammern auf einem hohen Niveau, weil letztendlich klingelt doch immer wieder das Telefon. Aber dass Sachen wegbrechen und ich mal so gar nicht weiß und das immer wieder eine Lektion in Demut ist, das habe ich oft genug erlebt.
Bei uns gibt's am Ende immer ein kleines Geschenk.
Oh.
Ja, und ich habe für Sie Oolong-Tee.
Oh, das freut mich aber. Das ist mein Lieblingstee. Da haben Sie sich aber erkundigt,
habe
oder?
Ich mich erkundigt. Und zwar Philipp Hedemann,
ah,
mit dem Sie zusammen
ja,
das Buch Co-Autor gemacht haben.
Ja,
der hat mir den Tipp gegeben. Und dann musste ich erst mal gucken, was ist Oolong-Tee.
Haben Sie noch nie gehört?
Nein, noch nie gehört. Und habe dann gesehen, der geht ja preislich richtig hoch.
Und da, wo Sie den gekauft haben, das ist, ich bin Berliner, aber das ist einer meiner zwei liebsten Teeläden in ganz Deutschland. Der eine ist in Berlin, der andere ist in Köln.
Ich bin da jedenfalls rein und habe gesagt, ich hätte gerne Oolong-Tee und das ist mein Budget.
Ja.
Und dann geht er auf eine Kiste zu und ich rufe noch hinterher, es ist für einen Kenner.
Ja.
Und dann geht er zu einer anderen Kiste, kommt zurück, füllt ab und sagt, okay, das ist die Himmelspforte. Es ist nicht der Himmel, aber es ist die Himmelspforte. Und das wäre von dem Großmeister aus Taiwan. Ja, der hat Geschichten erzählt. Dann hat er mir was abgefüllt und gesagt, das ist für Sie. Das war eine dritte Kiste.
Sonst hätte ich es Ihnen nämlich angeboten.
Ich sage, was ist denn in der dritten Kiste? Und er meint, immerhin die Treppe zur Himmelspforte.
Ein Mann des Wortes. Ja, ihn finde ich auch ganz toll. Der fliegt da regelmäßig hin. Was einen guten von einem schlechten Tee, abgesehen vom Geschmack, unterscheidet, ist, dass bei einem guten Oolong machst du dir 6, 7 Aufgüsse. Kein Problem. Also er zieht und zieht und zieht und schmeckt und behält den Geschmack und behält den Geschmack. Ein Oolong geht so in so eine Kastanien, in so eine Erd, in so eine Wurzelrichtung.
Zwischen Grün und Schwarz liegt
genau.
Er.
Genau. Oolong ist so geschmacklich und vom Prozess her auf halber Strecke.
Dann habe ich ihn auch ganz falsch ausgesprochen.
Oolong. Ja, aber ich bin jetzt auch kein Chinese oder Taiwanese. Vielleicht rede ich auch kompletten Quatsch.
Benno Fürmann in SWR1 Leute. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ich habe mich auch gefreut. Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. Jede Woche neu. Auf SWR1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.